Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Jan Zimmermann und bei mir zu Gast ist Berthold Huber aus dem Vorstand der Deutschen Bahn. Herr Huber, die Fußball-EM hat begonnen. Tausende Menschen fahren mit der Bahn zu den Spielen. Sie auch?
Ich fahre auch immer Bahn, wirklich immer. Wenn es mal anders nicht möglich ist, benutze ich auch mal ein Auto, aber ich werde wahrscheinlich nicht schaffen, ein einziges Fußballspiel mir anzuschauen.
Weil Sie keine Karte abbekommen haben? Oder?
Ich hätte vielleicht eine bekommen, aber ich finde einfach nicht die Zeit. Und insofern, es tut mir auch sehr leid, weil ich eigentlich ein leidenschaftlicher Fußballer war und mich auch wirklich dafür interessiere, aber ich scheine es nicht zu schaffen.
Aber die Bahn garantiert, dass die Fußballfans tatsächlich dort ankommen, wo die Spiele stattfinden und auch pünktlich ankommen, also zum Anpfiff. Ist das so?
Ja, also Garantie im Leben gibt es für gar nichts leider. Und Sie fragen mich natürlich nicht ganz ohne Hintergrund, weil wir ja durchaus mit Qualitätsproblemen zu kämpfen haben. Aber wir haben nun wirklich alles dafür getan, sozusagen alle wichtigen Baustellen und großen Baustellen bis zur Europameisterschaft möglichst zu beenden. Insofern bin ich relativ sicher, dass die allermeisten Fans wirklich pünktlich zum Anpfiff im Stadion sein werden, wenn sie mit uns fahren. Wenn sie das Auto benutzen, bin ich mir nicht ganz so sicher.
Was macht sie denn sicher? Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen?
Wir haben zugesehen, dass wir die Zeit der Europameisterschaft vergleichsweise baufrei halten. Ich will dazu vielleicht sagen, dass wir auch Hochwasserschäden haben, die wir jetzt versuchen, noch alle wegzukriegen. Es gibt noch einen zwischen Würzburg und Nürnberg, da tun wir uns ein bisschen hart. Aber ansonsten ist das, glaube ich, die ganz, ganz wesentliche Maßnahme, möglichst baufrei, dann zusätzliche Züge. Die Kollegen vom Fernverkehr setzen zusätzliche Züge ein und natürlich gerade im Nahverkehr, also zusätzliche S-Bahn-Züge, werden wir so mal regelmäßig pendeln lassen, sodass wir hoffentlich wirklich alle Fans, die mit uns fahren wollen, auch pünktlich ins Stadion bringen.
Mit wie vielen zusätzlichen Bahnkunden rechnen Sie denn in den kommenden Wochen? Es sind ja rund um die Fußball-EM auch wahnsinnig viele Touristen im Land.
Ja, also wir rechnen schon mit einer ganzen Menge an zusätzlichen Kunden. Also ich würde mal sagen, wenn wir heute so im Fernverkehr, wenn wir im Fernverkehr mal rechnen, so 300 bis 400.000 Kunden am Tag haben, dann werden sie mal zu den Hochzeiten, zu den Spielzeiten da sicherlich nochmal eher 100.000 dazukommen. Aber im Einzelnen ist es immer ein bisschen schwer zu sagen, ja, also wie die sich dann im Nahverkehr verteilen.
Nun sind die Züge ohnehin oft voll, manchmal so voll, dass die Leute nur noch auf dem Boden sitzen können. Das heißt, wird die Belastung in den nächsten Wochen dann noch deutlich ansteigen?
Ja, das wird sich nie ganz vermeiden lassen. Selbst wenn Sie sozusagen alle Kapazitäten, die Sie haben, aufs Gleis bringen und wenn sich die Menschen dann entscheiden, alle gleichzeitig sozusagen, also wenn dann 60.000 gleichzeitig im Fußballstadion sein wollen. Ich meine, wenn ich ins Fußballstadion gehe, fahre ich auch immer mit der Bahn und vor allem dann auch mit der S-Bahn. Und dann sind die S-Bahnen, die U-Bahnen natürlich voll. Das ist gar keine Frage. Und da wird man auch immer mal stehen müssen. Allerdings ist das, wenn man zum Fußballspiel fährt, ja auch oft dann schon Teil des Happenings sozusagen.
Sie sind für die Infrastruktur zuständig. Nun ist der Zustand der Infrastruktur schlecht. Das Schienennetz ist veraltet, marode. Verkehrsminister Wissing sagt, die Schienenbröseln sind in die Jahre gekommen. Hat er recht?
Die Eisenbahninfrastruktur ist zu alt, schlicht und einfach. Wir haben in den letzten 30 Jahren zu wenig in die Erneuerung investiert. Sie ist zu voll. Wir sind trotzdem immer mehr für Züge gefahren. Und weil sie zu alt ist, ist sie zu störungsanfällig. Und wenn eine störungsanfällige Infrastruktur auf viele Züge trifft, dann führt das schlicht und einfach zu schlechter Pünktlichkeit und einer schlechten Qualität. Insofern hat der Wissing vollkommen recht.
Und warum haben Sie und die gesamte Bahnspitze das zugelassen?
Naja, also erstens sind wir natürlich auch abhängig davon, wie viel Mittel wir zur Verfügung gestellt bekommen, die Infrastruktur zu sanieren und vor allem nachhaltig zu erneuern. Und wir haben in den vergangenen 30 Jahren eben weniger erneuert, als alt geworden ist sozusagen. Und so ist die Infrastruktur immer älter, immer störungsanfälliger geworden. Und das ging ja immer noch einigermaßen gut. Das große Problem bei der Infrastruktur ist, sie ist wahnsinnig geduldig, ne? Also hält ja immer noch. Aber wenn sie dann in die Jahre kommt, geht sie wirklich exponentiell kaputt. Und das ist, glaube ich, eine Falle, in die wir insgesamt gelaufen sind, die uns wahnsinnig schadet. Das muss man deutlich sagen. Vielleicht haben wir als Bahn, ich kann ja nur über mich reden oder ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren, für die Infrastruktur verantwortlich. Aber hätten wir noch früher und konsequenter sagen müssen, es geht so nicht mehr weiter. Also da haben wir auch oder ich auch meinen Anteil. Und vielleicht haben wir es in manchen Teilen auch immer gedacht, es geht noch irgendwie. Ja, aber jetzt geht's halt nicht mehr.
Wäre es denn eben nicht Ihre Pflicht gewesen, da stärker aufzuschreien und eben nicht den Zug einfach an die Wand fahren lassen?
Ja, ganz so ist es ja nicht. Also es gibt ja einen sogenannten Infrastrukturzustandsbericht, den es schon relativ lange gibt, der auch öffentlich und transparent ist, in dem schon immer nachzulesen war, dass wir einen Investitionsstau auch auf der Schiene haben. Also dass wir da gar nichts gesagt hätten und dass da gar nicht drüber geredet worden wäre oder dass es gar nicht transparent gewesen wäre. So ist es nicht. Aber wir sollten zusehen, dass wir Kompromisse, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, in der Zukunft nicht mehr machen oder deutlich darauf hinweisen, dass wenn wir diese Kompromisse schließen, dass das auch Konsequenzen hat, nämlich entweder für die Qualität oder dafür, wie viel Eisenbahn wir uns in diesem Land eigentlich leisten wollen. Und ich glaube, das sollte man auch deutlich artikulieren.
Das Ausland kriegt das deutlich besser hin. Schweiz, Österreich, Frankreich, viele Bahnmitarbeiter lachen dort über die Deutsche Bahn. Warum können die es und die Deutsche Bahn nicht?
Vor allem die Schweizer werden ja immer als großes Vorbild hingestellt. Und die Schweizer haben halt etwa in den 60er oder 70er Jahren eine sehr, sehr grundsätzliche Entscheidung getroffen, die Infrastruktur so auszubauen und so dauerhaft zu erneuern, dass das, was uns im Moment passiert, dort nicht passiert ist. Aber die geben eben, sag mal, in allen Dimensionen etwa 4 bis 5 Mal so viel für ihre Eisenbahninfrastruktur aus wie wir. Und da sieht man, also um bei Ihrem Europameisterschaftsfrage zu bleiben, Geld allein schießt keine Tore. Aber ohne Geld schießt man garantiert nicht genug, um am Ende Europameister zu werden. Und das geht uns ganz genauso. Wir haben schlicht und einfach die Investitionen in die Infrastruktur vernachlässigt.
In 4 Wochen nach der EM startet die Generalsanierung. Was heißt das genau? Was passiert da?
Ja, die Generalsanierung ist so ein bisschen ein Schlagwort, ja. Die Generalsanierung sagt eigentlich nichts anderes, als dass wir eine, in dem Fall sehr wichtige Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt sperren, zumachen für 5 Monate und alle Komponenten, die sozusagen zum Eisenbahnbetrieb in der Infrastruktur dazugehören, erneuern. Auf einmal. Deswegen Generalsanierung. Es gibt Kritiker, die sagen, ganz alles macht ihr ja nicht. Es gibt ein paar Dinge, die schaffen wir nicht, weil wir dafür Planfeststellungsverfahren brauchen. Es dauert zu lange. Also Brücken geht nicht so einfach. Wir können auch nicht jeden Bahnübergang beseitigen, den wir gerne beseitigen würden, weil das rechtlich kompliziert ist. Aber im Grunde genommen machen wir einmal alles neu, inklusive der Bahnhöfe.
Was heißt dann alles? Also Gleisbett?
Gleisbett, Oberleitung, Stellwerkstechnik, Bahnsteige, Bahnhöfe. Also wirklich alles, was sie sozusagen, Bahnübergänge, also ne, Schranken, machen wir alles neu. Und danach ist die Strecke in einem wesentlich besseren Zustand als heute. Die Strecke ist in einem wirklich bedauernswerten Zustand. Man kann das nicht anders sagen. Und sie liegt sozusagen ja im Herzen der Republik. Und jede Verspätung, die wir auf der Strecke einfahren, die überträgt sich eben im gesamten Netz. Wenn Sie eine Herzkrankheit haben, dann haben Sie berührt das Ihren ganzen Kreislauf. Das ist da ganz genauso. Deswegen muss die gemacht werden als erstes.
Aber es folgen dann weitere in den nächsten Jahren? Oder
es
wie
folgen
ist das?
Weitere bis 2030. Wollen wir das, was ich gerade eben beschrieben habe, 40 Mal wiederholen. Wir wollen 40 dieser Korridore, so nennen wir die, dieser Korridore generalsanieren, weil unser Netz übrigens, Sie haben mich vorher nach der Schweiz gefragt, anders als in der Schweiz, auch in Österreich, innen, also im nahe des Herzens sozusagen, vergleichsweise am schlechtesten ist. Also da, wo es eigentlich am besten sein müsste, weil sich von dort aus die Verspätungen am weitesten übertragen, da ist es am schlechtesten. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir das Netz von innen nach außen sozusagen sanieren, strukturell, nicht zeitlich, von innen nach außen sanieren, um möglichst schnell die Qualität zu verbessern und zu heben.
Das heißt aber, wir haben jetzt über Jahre hinweg jeweils eine wichtige Strecke gesperrt, komplett gesperrt, mit Bauarbeiten belastet. Und das wiederum belastet ja auch dann das Gesamtnetz in unterschiedlichen Formen, Umleitungswege etc. Was heißt das für die Bahnkunden?
Das heißt für die Bahnkunden natürlich erstens, dass sie, wenn sie mit dem Fernverkehr fahren, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Frankfurt-Mannheim, Umwege in Kauf nehmen müssen. Da gibt es 2 Strecken, das passt da sehr gut. Ja, da kann man sozusagen Bypässe legen, fahren drumherum. Das dauert dann 1/2 Stunde länger und die Güterverkehre auch, die werden auch umgeleitet und da fahren auch immer noch sehr viele, aber sie werden eben umgeleitet. Beim Nahverkehr ist es anders. Den Nahverkehr können sie nicht umleiten, weil die Leute wollen ja zu den Orten, die auf der Strecke liegen, die gesperrt sind. Also muss da Busverkehr organisiert werden und wir werden dort einen Busverkehr organisieren, gerade auf Mannheim-Frankfurt, der eine ganz andere Qualität hat als in der Vergangenheit, um möglichst viele Kunden in der Zeit im System zu halten. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn wir so weitermachen und alle 40 Korridore langsam immer weiter schlechter werden, ist es für die Kunden viel schlimmer.
Heißt aber, es wird jetzt erstmal richtig, richtig schlimm, wenn ich Sie so höre, bevor es dann irgendwann besser wird?
Nein. Das heißt, dass es auf der Strecke für die Kunden, die auf der Strecke fahren, erstmal für vernünftigen Ersatz gesorgt werden muss. Aber wenn Frankfurt-Mannheim dann einmal fertig ist, dann ist nicht nur die Also wir werden die Störanfälligkeit der Strecke um 80% reduzieren. Das heißt, auf der Strecke ist schon mal besser. Und das hebt natürlich auch die Qualität des Gesamtnetzes, weil die eben für das Netz so wichtig ist, diese Strecke. Und wenn Sie jetzt eine Strecke nach der anderen machen, dann wird es eigentlich stetig immer ein Stückchen besser, auch fürs Gesamtnetz, aber für eine bestimmte Strecke und für bestimmte Kunden, die davon besonders betroffen sind, wird es natürlich ein halbes Jahr mühsamer.
Was kostet das ganze Projekt, diese Generalsanierung?
Die Generalsanierung kostet ungefähr 1,3 Milliarden Euro. Also Mannheim, Frankfurt 1,3 Milliarden Euro, einmal alles neu.
Gerade laufen in der Bundesregierung die Haushaltsverhandlungen. Die Finanzlage des Bundes ist angespannt nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Es steht nicht mehr so viel Geld zur Verfügung, auch nicht für die Bahn. Sorgen Sie sich, dass auf der Strecke des Projektes das Geld ausgeht?
Wir haben einen Plan gemacht und gesagt, das wollen wir alles machen. Dann haben wir einen Strich drunter gemacht und haben gesagt, das kostet etwa 45 Milliarden Euro zusätzlich zu dem Geld, was in dem ursprünglichen Haushaltsansätzen ja schon drin war. Das waren 42. Und insgesamt wären das 42 plus 45, 87 Milliarden Euro gewesen. Und jetzt ist der Bundeshaushalt ja noch nicht verabschiedet, ist im Kabinett noch nicht mal verabschiedet und am Ende wird das Parlament entscheiden im Herbst darüber, wie der Bundeshaushalt am Ende aussieht. Deswegen reden wir jetzt noch ein bisschen über ungelegte Eier. Im Moment
Aber der Bund hat ja schon entschieden und zwar bis 2027 knapp 30 Milliarden Euro,
Bund,
also fehlen 15.
Der Haushalt wird ja jetzt neu gemacht, aber wenn man jetzt mal das nimmt, was im Moment in den Ansätzen drinsteht, sind es 30 Milliarden. Wenn Sie mir vor 2 Jahren gesagt haben, ich kriege 30 Milliarden Euro mehr für die Eisenbahn, dann hätte ich Ihnen gesagt, das ist ein sportlicher Anspruch. So, das heißt, uns ist nichts weggenommen worden, sondern wir kriegen deutlich mehr. Wir kriegen im ersten Schritt nicht ganz so viel mehr, wie wir ursprünglich mal dachten, dass wir kriegen. Das bedeutet aber, dass wir mal in den nächsten, das ist jedenfalls unser Anspruch und das diskutieren wir auch mit dem Bund, dass wir mal in den nächsten 2 bis 3 Jahren all das machen können, was wir uns vorgenommen haben, kein Tempo verlieren, insbesondere die Sanierung der bestehenden Infrastruktur. Insofern wäre es immer schön, wenn man noch mehr bekäme, aber es ist deutlich, deutlich mehr, als wir vorher hatten.
Aber nach Ihrer Rechnung bleibt ja trotzdem ein Minus. Also es fehlt Geld.
Also im Moment können wir das gesamte Programm, was wir uns da mal hingelegt haben, nicht machen. Und wir kämpfen gemeinsam im Bundesministerium und dem Bundesminister dafür, dass wir die restliche Lücke auch noch schließen. Aber für uns ist ganz wesentlich, auch für die Bauindustrie ist ganz wesentlich, dass wir jetzt mal nahtlos in den nächsten Jahren weitermachen können, was wir begonnen haben. Und eines will ich vielleicht noch sagen, das haben Sie mir ja vorhin gefragt, haben Sie eigentlich manchmal das Gefühl, Sie haben was falsch gemacht. Eines werde ich nicht tun. Wenn es am Ende weniger wird und weniger bleibt, werde ich zumindest klar artikulieren, was man dann dafür bekommt und was man nicht dafür bekommt. Weil das, finde ich, sollten wir gelernt haben.
Braucht es Ihrer Meinung nach ein Sondervermögen, um die Bahn richtig gut zu machen?
Das finde ich eine ausgesprochen lohnenswerte Diskussion. Ich bin da auch relativ klar. Ich sitze jetzt hier für die Eisenbahn. Aber wenn Sie sich mal andere Infrastrukturen anschauen, dann sieht das ja auch nicht so wahnsinnig rosig aus. Autobahnbrücken, kommunale Straßen, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Schwimmbäder, Turnhallen und so weiter und so fort. Viele dieser Infrastrukturen sind in den 60er und 70er Jahren gebaut. Und wir haben diese Infrastruktur, auch das ist selbstkritisch, das sage ich jetzt als Bürger, wir haben sie verkonsumiert und zu wenig erneuert. Und insofern stehen wir vor der riesigen Herausforderung, die Infrastruktur nicht nur der Eisenbahn, sondern in vielen anderen Bereichen zu erneuern. Und mit jedem Tag, den wir warten, wird der Berg, über den wir rüber müssen, nicht nur höher, sondern steiler zugleich. Deswegen ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir jetzt damit beginnen, weil die Infrastruktur ist ja nicht nur die Basis für Wohlstand in einem Land, sondern sie sorgt am Ende ja auch für sozialen Zusammenhalt. Und ich glaube, davon können wir doch einiges gebrauchen.
Nun gibt es viele, darunter Wissenschaftler, Bahnbranchenexperten, die sagen, das Vorgehen, die Generalsanierung der Bahn, das ist falsch. Sie setzen jetzt auf einzelne, auf wichtige Strecken, aber die Modernisierung anderer wichtiger Strecken und auch der Neubau, der Ausbau des Netzes, das lassen Sie liegen. Ist das so?
Nein, das halte ich für falsch. Jetzt will ich mal mit der Schweiz argumentieren, die Sie mir ja vorhin zu Recht als Vorbild vorgehalten haben. In der Schweiz gibt es ein Gesetz. In diesem Gesetz steht, dass für den Fall, dass es Mittelknappheit gibt, also für den Fall, dass man priorisieren muss, der Infrastrukturerhalt immer vor dem Neubau geht. Immer. Ich habe 34.000 Kilometer bestehende Infrastruktur da liegen. Wenn diese 34.000 Kilometer langsam kaputt gehen und ich baue 1.000 Kilometer neu, die auf eine kaputte Infrastruktur trifft, was habe ich denn dann von der neuen Infrastruktur? Wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen, aber bestehende Infrastruktur in Ordnung zu bringen, ist die erste Bürgerpflicht. Und sie ist übrigens auch das, was bei den Menschen am schnellsten ankommt. So, natürlich müssten wir idealerweise alles tun und alles gleichzeitig tun. Und ich bin ein großer Freund von Aus- und Neubau. Das ist gar keine Frage. Er hilft uns an vielen Stellen enorm. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Es hilft mir nicht.
Aber Fakt ist doch, Sie konzentrieren sich jetzt auf diese wichtigen Strecken, auf diese Hochleistungskorridore sozusagen und stellen das andere erstmal hinten an.
Nein.
Und gerade der Ausbau des Netzes, insbesondere auf dem Land, wäre doch mindestens genauso wichtig.
Ja, wenn ich eine neue Strecke auf dem Land baue, die dann auf eine Hauptstrecke oder auf eine bestehende Strecke kommt, wo ständig die Weichen kaputt sind oder die so kaputt ist, dass Sie sie nur noch schwer benutzen können, dann haben Sie sozusagen von der Strecke auf dem Land nichts, weil Sie wollen ja irgendwo hin. Ja, so, deswegen ist das mal das eine. Was viel wichtiger ist, wenn man über Außenneubau spricht, dann sind das Strecken, die das bestehende Netz entlasten. Also gar nicht so sehr, jetzt ganz komplett neue Strecken irgendwo hinzufahren, wo es noch keine Strecke gibt, sondern Strecken zu entlasten. Nehmen wir ein schönes Beispiel, Frankfurt-Mannheim, haben wir gerade drüber gesprochen, die Riedbahn. Da ist schon seit Jahren eine Neubaustrecke geplant, die daneben geht. Nicht nur, weil es schneller ist, wenn man daneben eine Neubaustrecke hat, sondern weil ich dann, wie auf der Autobahn, langsame Verkehre von schnellen Verkehren trennen kann. Das ist der Vorteil der Franzosen mit dem Hochgeschwindigkeitsverkehr. Die fahren nicht auf einem Netz mit einem Zug, der 300 Stundenkilometer schnell fährt, einem, der 80 Stundenkilometer schnell fährt. Und große Geschwindigkeitsunterschiede führen wie auf der Autobahn zu Stau. Auch bei uns so. Und deswegen ist der Aus- und Neubau an diesen Stellen besonders wichtig, um schnelle Verkehre von langsamen zu trennen. Gibt eine bessere Qualität und sie bekommen deutlich mehr Kapazität. Und da sind wir uns vollkommen einig. Da lasse ich mich auch nicht sozusagen locken, dass ich sozusagen derjenige wäre, der gegen Außenneubau ist. Aber wir müssen halt zusehen, dass wir darüber die Sanierung des bestehenden Netzes nicht vernachlässigen. Wenn das passiert, dann haben wir sozusagen mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet.
Herr Huber, lassen Sie uns eine kleine Kurzfragerunde machen. Kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Was ist Ihr Lieblingsgericht im Bordrestaurant?
Mein Lieblingsgericht im Bordrestaurant ist Fusilli mit Bolognese.
Was ist die häufigste Begründung, wenn das Bordrestaurant mal wieder ausfällt?
Im Moment die häufigste Begründung ist fehlendes Personal.
Mir sagen Bahnfahrer, dass die häufigste Begründung sei Probleme mit der Kühlkette.
Ja, aber ich fahre ja vor allem zwischen München und Berlin, also zweimal die Woche. Und da ist, wenn was passiert, erlebe ich es eher, dass das Personal nicht da ist. Aber Kühlkette ist ein Problem.
Wie viele Züge im Fernverkehr waren zuletzt pünktlich?
Zuletzt waren etwa 62% oder 63% der Fernverkehrszüge pünktlich, also innerhalb von 5 Minuten und 59 Sekunden am jeweiligen Bahnhof.
Welche Strecke ist Ihrer Ansicht nach die schönste?
Das ist einfach. Die schönste Strecke ist von Garmisch-Partenkirchen nach Innsbruck, der Martinswand entlang.
Und welche Strecke bringt der Bahn am meisten Gewinn oder gilt am profitabelsten?
Eine besonders profitable oder fahrgastreiche Strecke ist vor allem die von Berlin ins Ruhrgebiet, die berühmte Linie 10, also von Berlin ins Ruhrgebiet nach Köln.
Das Interview der Woche mit Berthold Huber aus dem Vorstand der Deutschen Bahn. Blicken wir auf ein neues Thema. In den nächsten Jahren sollen viele Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen. Die Bundesregierung will die Verkehrsleistung auf der Schiene bis 2030 verdoppeln im Vergleich zu 2013. Ist das zu schaffen? Ist das realistisch?
Die Verkehrsleistung zu verdoppeln, also in dem Fall die Anzahl der Personen zu verdoppeln, in dem System wird bis 2030 herausfordernd. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ganz offen gestanden, ob das jetzt in 2030, in 31 oder 32 oder 33 am Ende dann passiert, die Zahlen dann tatsächlich auch stehen, das hängt von so vielen Dingen ab. Ich habe mir die Welt vor 3 Jahren auch noch ganz anders vorgestellt, als ich sie heute vorfinde. Und das ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Fachleute sagen, es müsste, um dieses Ziel zu erreichen, müsste Autofahren teurer werden. Also Steuervergünstigungen beim Diesel weg, das sogenannte Dienstwagenprivileg weg etc., damit Autofahrer wirklich über einen Umstieg nachdenken. Was halten Sie davon?
Ich glaube nicht, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Ein Nachfrageproblem haben wir nicht. Die Leute wollen mit uns fahren. Es würden auch noch viel mehr Leute mit uns fahren. Ganz unabhängig davon, ob das Autofahren jetzt viel teurer wird oder so teuer oder so günstig bleibt, wie es heute ist. Wichtig ist, dass wir Infrastruktur so machen, dass wir den Kunden ein Angebot auf der Schiene bieten, dass sie vor allem in die Lage versetzt, häufiger mit uns fahren zu können. Der Halbstundentakt des Fernverkehrs, der am Ende sozusagen dieser Infrastrukturausbaubemühungen steht, der ist für die Verkehrsverlagerung viel, viel, viel wichtiger, als einfach nur darüber nachzudenken, das Autofahren teurer zu machen. Es hilft ihnen nichts, wenn das Autofahren teurer ist und sie kein Angebot auf der Schiene wahrnehmen können, dass das Autofahren ersetzen kann. Und da gibt es eine einfache Eisenbahnerregel. Frequenz ist alles. Je häufiger sie fahren können, je weniger sie überlegen müssen, ob sie irgendwie warten müssen, desto besser das Angebot und desto höher der Kundenzuspruch. Und ich glaube, wir sollten mal eins beenden, das Ausspielen des Autos gegen die Eisenbahn. Selbst wenn wir alle verkehrspolitischen Ziele bis 2030 erreichen, werden immer noch über 85% der Bewegung auf der Straße stattfinden. Wir können als Eisenbahn die Straße nicht komplett ersetzen. Das geht physikalisch nicht. Insofern müssen wir immer beides denken. Wir müssen in Klimaschutz auf der Schiene denken und da spielt die Verlagerung eine große Rolle. Das ist überhaupt keine Frage. Übrigens vor allem des Schwerlastverkehrs, also Güterverkehr. Wir müssen aber auch in klimafreundlichen Individualverkehr investieren und denken. Nur beides führt zum Ziel. Das eine ohne das andere wird nicht funktionieren.
Zum Schluss noch ein heikles Projekt, würde ich mal sagen. Stuttgart 21 wird nicht fertig und wird immer teurer. Eigentlich sollte der Bahnhof vor 5 Jahren in Betrieb gehen. Jetzt nochmal eine Verschiebung der geplanten Eröffnung auf Ende 2026. Sie sind als Infrastrukturvorstand dafür zuständig. Können Sie noch ruhig schlafen?
Ja, ich kann auch ruhig schlafen, ohne dass ich jetzt behaupten würde, dass mich immer alles, was ich zu verantworten habe, komplett kühl lassen würde. Und Stuttgart 21 ist ein wahnsinnig herausforderndes Projekt, sowohl politisch, wie wir alle wissen, als auch technisch in der Umsetzung. Bei Stuttgart 21 geht es ja nicht nur um Bahnhof, sondern wir bauen ja den gesamten Eisenbahnknoten in Stuttgart neu und um. Und das wird immer unterschätzt, wenn man sagt, die legen Bahnhof unter die Erde und es ist so teuer. So ist das nicht. Das ist eine komplett neue Infrastruktur, Eisenbahninfrastruktur für die gesamte Stadt. Und wenn die fertig werden wird, und sie wird fertig werden ein Jahr später, weil vor allem die digitale Steuerung so kompliziert ist, dann wird der Eisenbahnverkehr davon ungeheuer profitieren. Und ich bin mir ganz sicher, dass sich dann keiner mehr den alten Bahnhof zurückwünscht.
Aber nochmal, vor 5 Jahren hätte dieser Bahnhof fertig sein sollen. Es wird seit vielen, vielen Jahren geplant, gebaut. Warum wird dieser Bahnhof nicht fertig?
Er wird vor allem deswegen nicht fertig, weil es in der Umsetzung an vielen Stellen in der baulichen kompliziert ist und komplizierter gewesen ist, als das vorher abzusehen war. Das ist mal das eine. Das zweite, dass das Projekt eben kein reines Bahnhofsprojekt geblieben ist, sondern ein sozusagen Infrastrukturprojekt, was den gesamten Knoten neu geordnet hat und das auch noch komplett digital gesteuert werden soll. Das ist übrigens erst in 2019 entschieden worden, also erst danach entschieden. Was dazu geführt hat, dass der Knoten deutlich leistungsfähiger wird, aber das alles hat dazu beigetragen, dass es länger dauert. Wenn es dann aber fertig ist, ist es wirklich viel besser als vorher und auch besser, als es gewesen wäre, wenn wir diese Zusätze nicht gemeinsam mit den Projektpartnern entschieden hätten.
Es dauert ja nicht nur länger, sondern es kostet auch mehr Geld, immer mehr Geld. Können Sie nachvollziehen, dass die Leute da überhaupt kein Verständnis mehr dafür haben?
Ich kann das natürlich nachvollziehen. Das klingt ja immer wahnsinnig viel. Da geben die 11 Milliarden Euro für einen Bahnhof aus. Muss das eigentlich sein? Ich habe gerade eben schon beschrieben, dass da viel mehr dahinter hängt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir bauen da Infrastruktur für die nächsten 100 Jahre. Ja, und in Anbetracht der Tatsache, dass man sicherlich für viele Dinge, gerade im konsumtiven Bereich, häufig relativ hohe Summen ausgibt, die häufig dann auch nicht mal bei den Verbrauchern, also bei den Menschen direkt ankommen und zu spüren sind, glaube ich, tun wir gut daran, Investitionen nicht immer zu überschätzen und konsumtive Ausgaben zu unterschätzen. 11 Milliarden Euro ist viel Geld, das ist überhaupt keine Frage, aber es hält auch für die nächsten 100 Jahre.
Aber es wird immer teurer, es kommt nochmal was dazu, ein zusätzliches Problem, zusätzliche Ausgaben. Ist das vorher überhaupt nicht vorhersehbar und was gelten dann bisherige Absprachen?
Nicht, dass jetzt hier der Missverständnis aufkommt, ich würde jetzt alles auch für den Corona- und Ukraine-Konflikt schieben, aber wenn man sich einfach mal die Preissprünge, die wir durch diese Corona- und durch den Ukraine-Konflikt hatten, berücksichtigt, dann macht das schon viel, viel, viel Geld aus. Und das sind Dinge, die ich jedenfalls nicht vorher gesehen habe. Wir haben viele Dinge zusätzlich gebaut, die vorher nicht vorgesehen haben, die zu Kostensteigerungen geführt haben. Und wir haben Zustände vorgefunden, Baugrundzustände vorgefunden, die wir so nicht eingeschätzt haben. Deswegen ist es auch teurer geworden. Das sind alles Begründungen, ist trotzdem wahnsinnig viel Geld, das weiß ich. Und Sie können sicher sein, dass wir alles tun, das sozusagen möglichst zu begrenzen, dass das nicht weiter immer teurer wird. Manche Dinge hätte man vielleicht sehen können, viele aber auch nicht.
Herr Huber, vielen Dank für das Interview der Woche.
Danke, hat mir Spaß gemacht.